Vater, wir danken dir, dass du in deinem Leib so vielfältig Menschen hast, die du begabt hast in ganz unterschiedliche Richtungen und die deine Herrlichkeit, deine Schöpferkraft, deine Kreativität auch aus ganz unterschiedlichen Blickpunkten beleuchten dürfen. Und eins ist immer klar, du bist ein wunderbarer, ein herrlicher Gott. Du bist einer, der überragend ist, den wir auch nur anfänglich erfassen können. Aber dein Herz kennen wir, das hast du geoffenbart am Kreuz in Golgatha. Ein Herz voller Barmherzigkeit und Liebe, ein Herz, das dein Sohn gezeigt hat, ein Herz, das sich gibt, ein Herz, das sich opfert, ein Herz, das heimsucht, das Verlorene sucht und heimsuchen will. Und wir danken dir, dass du in der Mitte stehen sollst, auch heute Abend. Danken dir für unsere Versammlung, danken dir für unseren Bruder und seine Frau, für ihren Dienst und ihre Arbeit. Und nun bitten wir dich, dass du diesen Nachmittag segnest und unsere Gemeinschaft segnest und du das Heft in die Hand nimmst. Amen.
Ja, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, diesen Nachmittag gemeinsam zu machen und auch, dass vor allem die Technik es möglich macht, dass wir das live mitverfolgen können, auch an den Bildschirmen, auch dort herzlich willkommen. Heute Nachmittag haben wir das Thema die Erdgeschichte und die Bibel. Und ich habe den Nachmittag unter der Überschrift, welche Hinweise finden wir in geologischen Schichten? Und heute Abend geht es um die Fossilien. Was sagen uns konkret Fossilien? Zu meiner Person. Ich bin Geschäftsführer der GeoEx GmbH. Ich beschäftige mich mit Geowissenschaften und Glauben. Und wir haben für unsere Arbeit auch einen Leitvers aus dem Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht hat. Freude daran. Und die Freude an der Forschung, die hoffe ich, dass wir heute Nachmittag ein Stück weit miterleben. Ich habe in Freiburg Geologie studiert. Ein Geologe lernt normalerweise eine geologische Geländeaufnahme. Das heißt, wir sind im Gelände unterwegs, um die abgedeckte Oberfläche geologisch sichtbar zu machen. So habe ich hier zum Beispiel so einen Schnitt gezeichnet durch diese Landschaft. Man sieht also verschiedene geologische Formationen, schwarze Linien dazwischen, die quer verlaufen sind, Verwerfungen, das heißt also Versätze, wenn Gesteine gegeneinander verschoben werden. Das ist im Oberrheingraben sehr häufig der Fall. Aus dieser Arbeit der Geländeaufnahme in der Diplomarbeit und der Doktorarbeit entstand auch eine geologische Karte, die dann quasi als Grundlage dient für Bauingenieure, für Forstwirte, für Landwirte. Und während des Geologiestudiums bin ich dann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und da hat natürlich plötzlich was begonnen in mir. Das können Sie sich natürlich vorstellen. Man hört auf der Uni lange Erdgeschichte, man fängt in der Bibel an zu lesen und hat natürlich hier eine ganz andere Geschichtsschreibung vor sich. Und ich war sehr dankbar, dass ich als junger Student dann auf die Studiengemeinschaft Wort und Wissen gestoßen bin. Bin heute noch aktiv mit dabei. Ganz bewusst in diesem Symbol steht oben Gottes Wort, das obere W, was Sie hier sehen, und dieses Wissen, was Sie unten sehen, das zweite W, ordnet sich dem Wort Gottes unter. Und so arbeiten wir quasi akademisch, wissenschaftlich in einer geschaffenen Welt. Das ist das Motto unserer Arbeit, Wissenschaft in einer geschaffenen Welt. Ein Stück weit will ich das auch heute Nachmittag erklären. Wer mehr Informationen möchte, kann einfach mal auf die Homepage gehen und findet dort also sehr viele Informationen, Diskussionsbeiträge. Es geht vor allem darum, dass wir als Christen Naturwissenschaft betreiben können, ohne einen Widerspruch zu erfahren. Wir haben natürlich viele Fragen, die markieren wir auch von der Studiengemeinschaft aus, aber wir wollen vor allem Diakonie am Denken liefern. Diakonie am Denken vor allem für junge Menschen, die dann eben auch Naturwissenschaften studieren. Wir selber haben auch eine eigene Homepage, auch wer dort mal draufklicken will, erfährt ein bisschen mehr auch über unsere Arbeit. Heute Nachmittag geht es also jetzt um die Frage, welche Hinweise finden wir in geologischen Schichten? Und dieses Thema, dieses Unterthema zur Erdgeschichte und Bibel, habe ich untergliedert mit drei Fragen. Zunächst mal die erste Frage, wie arbeiten Geowissenschaftler? Das geht hier um grundsätzliche wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Das zweite, was ich heute Nachmittag mit Ihnen durchgehen möchte, natürlich auch nur stichwortartig, welche Hinweise auf Katastrophen finden wir in der Geologie? Und dass wir als Bibelleser natürlich verschiedene Fragen haben, wahrscheinlich sind Sie auch deswegen mit dabei heute Nachmittag, was sagt die Bibel über Katastrophen? Natürlich vor allem auch über die Sintflut. Steigen wir also jetzt mal mit der ersten Frage ein. Wie arbeiten Geowissenschaftler? Geowissenschaften passieren natürlich im Gelände, wie man hier sieht. Und wir sind also draußen normalerweise im Gelände, beobachten Gesteine. Hier auf diesem Bild sieht man unterschiedliche Gesteinsabfolgen. Härtere Kalkbänke, Kalksteinbänke und eine größere Tonabfolge dazwischen. Diese Kalksteinbänke wiederholen sich. Dazwischen gibt es verschiedene Mergellagen. Und wenn man Glück hat, findet man vielleicht das ein oder andere Fossil darin. Aber welches Problem habe ich zunächst mal ganz trivial gesprochen? Welches Problem habe ich, wenn ich so eine Struktur, so ein Fossil finde? Zunächst mal stellt sich dieses Fossil nicht vor, denn Fossilien tragen keine Etiketten, sagte schon der Zürcher Paläontologe Peter Schmidt. Hat er völlig recht damit. Wir müssen also hingehen, behutsam dieses Fossil ausgraben und dann auch diesem Fossil einen Namen geben. In diesem Fall Arietitis buglandi. Man ist sich nicht ganz sicher, gehört er jetzt genau zu dieser spezifischen Art, deswegen das CF vorne dran. Dann wird die geologische Formation oder Schichtbezeichnung angegeben und der Fundort. Im geologischen Kontext machen wir dann auch eine Geländeaufnahme im Geländebuch, dass man das, was man also sieht, zunächst mal festhält und im Geländebuch aufzeichnet, mit Fotos belegt. Da haben wir eine spezielle Nomenklatur, zum Beispiel, dass eben hier dunkel diese Tone gezeichnet sind oder auch mit dieser Backsteinsignatur, manchmal auch eben Kalkbänke. Und wir nehmen dann natürlich Gesteinsproben mit ins Labor und sägen zum Teil diese Gesteine durch und finden damit mehr Informationen. Denn wir wollen ja mehr über das eigentliche Gestein wissen. Und wie Sie hier sehen, gibt es hier Mikrofossilien, sogenannte Foraminiferen, solche Fenstertiere, die dann auch aussagekräftig sind. Denn wir können daraus zum Beispiel eine Ableitung machen, vor allem, ob diese Tiere zum Beispiel im Meer gelebt haben oder am Land waren. In diesem Fall ist es natürlich eine marine Tierart im Meer. Und wenn man sich sowas unter dem Mikroskop oder Binokular etwas anguckt, dann macht man weitere Entdeckungen, man findet noch weitere Daten. Sie sehen hier zwei Schalen übereinander, das sind also keine Muschelschalen, sondern Brachiopodenschalen, ein Armfüßer. So ähnlich wie eine Muschel, lebt auch als zweiklappiges Schalentier im Meer. Und darin haben wir diesen Stern oben rechts in der Bildmitte. Dieser Stern ist ein sogenanntes Pentakrinenstielglied von einer Seelilie. So wurde sie zuerst mal benannt. Man dachte, das ist ein Pflanzenfossil, aber man hat dann festgestellt, Moment mal, das ist ein Tier, ein Seelilienstielglied. Und deswegen haben wir immer noch diesen Namen. Eigentlich heißt es im Fachbegriff als Krinoidenstielglied. Warum erkläre ich das Ganze, wie wir arbeiten? Ganz einfach deswegen, weil jeder Wissenschaftler, auch die Geowissenschaftler, dabei sind, Daten zu sammeln. Wir sammeln Daten, wie jetzt zum Beispiel Gesteine. Wir sammeln Mineralien, um herauszufinden, wie dieses Gestein entstanden sein kann. Also hier symbolisch durch ABCD machen wir eine Induktion. Wir verknüpfen also das, was wir beobachten, diese Ausgangsdaten mit einer Vorstellung. Wir bilden also eine Hypothese. Das Wort Hypothese kommt aus dem Griechischen und meint eine Unterstellung. Als ich unterstelle jetzt, was ich gerade schon gemacht habe anhand dieser Meereslebewesen im Gestein, dass die bereits im Meer gelebt haben müssen und das Gestein diese Tiere konserviert hat. Und da gibt es natürlich Diskussionen, war das jetzt Flachwasser, war das Tiefwasser oder andere Dinge. Und es wird weiter diskutiert, es gibt mehrere Hypothesen. Und was mir jetzt ganz wichtig ist in diesem Spannungsfeld Erdgeschichte und Bibel ist, welche Ideen habe ich, diese Daten zu verknüpfen? Hier kommt dem Wissenschaftler eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Denn er ordnet ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die Daten an und deutet einen Zusammenhang. Wenn er jetzt weiter forscht, dann möchte er ein Ziel verfolgen. Welches Ziel verfolgt jetzt der Wissenschaftler, wenn er wieder ins Gelände geht, neue Daten sammelt, neue Gesteine mit ins Labor bringt? Er möchte diese Daten, die er hier hat, in das bestehende Deutungsmodell einordnen und sehen und prüfen, liege ich mit meiner ersten Deutung richtig. Und so arbeitet Wissenschaft, dass sie entweder diese Hypothesen durch diese Daten gestützt werden. Die zweite Möglichkeit, ich habe nur einen Buchstaben vertauscht, sie können dadurch auch gestürzt werden. Oder, was häufig der Fall ist, es bleibt offen, die Daten sind nicht so aussagekräftig, dass man jetzt mit diesen neuen Daten andere Theorien über Bord werfen kann. Jetzt bewegt sich die Geowissenschaft zwischen der Naturwissenschaft und der historischen Wissenschaft. Deswegen möchte ich auch kurz erklären den Unterschied zwischen diesen beiden Wissenschaften. Es ist nämlich sehr wichtig, dass wir diese Unterschiede klar markieren. Naturwissenschaft wird betrieben in der Gegenwart. Wir beschreiben Prozesse, wie sie in der Gegenwart ablaufen. Wir beobachten zum Beispiel heute den Wellengang oder wie Tiere im Flachwasserbereich leben. Wenn Sie schon mal am Meer waren, Muscheln beobachtet haben oder eine Bekanntschaft mit einem Seeigel gemacht haben, in dem Sie hineingetreten sind, dann wissen Sie, aha, dieser Seeigel, der wohnt tatsächlich in diesem Flachwasserbereich. Wir können also diese Dinge, die wir hier in der gegenwärtigen Welt beobachten, auch mit Naturgesetze beschreiben, im Labor nachvollziehen. Der Wissenschaftler ist also dabei. Wir können zum beliebigen Ort unter gewissen Laborbedingungen, unter Voraussetzungen immer wieder diese Gesetzmäßigkeiten zeigen. Anders bei den historischen Wissenschaften. Denn wir waren ja nicht dabei, als sich dieses Ereignis zugetragen hat in der Vergangenheit. Wir müssen also das Ereignis, was wir erforschen, rekonstruieren. Und dazu möchte ich kurz ein Beispiel machen, damit Sie sehen, dass die Datenlage, desto weiter ich zurückgehe, in der Vergangenheit abnimmt. Am 13. August 1961 wurde in Berlin die Mauer gebaut. Das sehen Sie heute relativ wenig. Man könnte auch fragen, alle, die nach 1961 geboren sind, beziehungsweise nach der Wende geboren sind, 89, 90, dass sie sagen, Moment mal, gab es die Mauer überhaupt? Aber wir haben Zeitzeugen. Wir haben Videomaterial. Wir haben Dokumente. Wir haben eine Datenfülle, die eindeutig belegt, die Berliner Mauer hat es gegeben. Ein anderes Datum, 31. Oktober 1517, hat Luther seine 95 Thesen tatsächlich an der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen oder nicht? Wir haben von Luther keine Videoaufnahme. Wir haben bestenfalls Zeichnungen. Aber was wir haben, was belastbar ist als Faktum sind die publizierten 95 Thesen. Die gibt es. Gehe ich zurück nochmal 2500 etwa Sie gehen nach Ägypten und sehen dort die Pyramiden, die Hieroglyphen. Die waren lange Zeit nicht entschlüsselt. Erst zur Zeit von Napoleon ist es eben Champagnol gelungen, diese Hieroglyphen zu entziffern durch den Fund des Steins von Rosette. Das hatte sehr, sehr lange gedauert, bis man die Hieroglyphen entziffern konnte. Und deswegen ist mir dieses Dreieck, was Sie jetzt hier sehen, entscheidend wichtig. Desto weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto weniger Datenmaterial haben wir zur Verfügung. Und umgekehrt sind deswegen auch mehrere Deutungen, viele Deutungen möglich. Allein schon der Datenmangel zwingt uns eben dazu, mit mehreren Modellen, mit mehreren Deutungen zu leben. Ich will ein Beispiel bringen, das deutlich macht, dass eben der Wissenschaftler nicht dabei war, mit diesem Objekt oder mit dieser Fragestellung, was er untersucht. Das ist der berühmt gewordene Alfred Wegener. Alfred Wegener wurde am 1.11.1980 in Berlin geboren und ist auf seiner letzten Expedition im grönländischen Eis verschollen. Er wurde nur 50 Jahre alt und hat 1915 die erste Auflage seines Buches geschrieben, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Er postulierte einen Urkontinent. Er war nicht der Erste, der diesen Urkontinent postulierte, aber er brachte Indizien, die belastbar sind für seine Theorie. Zum Beispiel, dass er sagt, wir haben auf den Ozeanböden vor allem Basalte und auf den Kontinenten haben wir vor allem granitische Gesteine. Wir haben in Südamerika, in Afrika ähnliche Tiere und Pflanzen, die möglicherweise eine gemeinsame Herkunft haben. Und durch die Drift der Blatten ist es viel besser zu erklären als durch stabile Krustenverhältnisse, die man damals eben postuliert hatte, vertreten hatte in der Fachwelt. Also die Verschiebung der Kontinente hatte er 1915 vorgestellt und immer wieder neu publiziert, 1920, 1922. Und zuletzt ist dieses Buch dann 1929 erschienen. Und in dieser letzten vierten Auflage hat er dann 1928 im November noch im Vorwort Folgendes geschrieben. Trotz aller Kritik, die hier angehalten hatte, deswegen hat er immer wieder publiziert, um deutlich zu machen, was er damit eigentlich sagen will. Denn die Kritik in der Fachwelt, wir werden es gleich noch sehen, hatte etwa 40 Jahre lang ihn abgelehnt. Alfred Wegener schrieb, die Erde kann zu einer bestimmten Zeit durchaus nur ein Ausgang gehabt haben. Die kursive Schrift hier ist aus dem Original übernommen. Es war ihm also wichtig, das deutlich zu machen, um was es ihm geht. Also die Erde kann zu einer bestimmten Zeit durchaus nur ein Aussehen gehabt haben. Direkte Auskunft hierüber gibt sie nicht. Wir stehen ihr gegenüber wie der Richter gegenüber einem Angeklagten, der jede Auskunft verweigert und haben die Aufgabe, die Wahrheit auf dem Wege des Indizienbeweises zu ermitteln. Alle Belege, die wir beibringen können, tragen den trügerischen Charakter von Indizien. Wie würden wir den Richter beurteilen, der sein Urteil nur aufgrund eines Teiles der verfügbaren Indizien fällt? Nur durch Zusammenfassung aller Geowissenschaften dürfen wir hoffen, die Wahrheit zu ermitteln, das heißt, dasjenige Bild zu finden, das die Gesamtheit der bekannten Tatsachen in der besten Ordnung darstellt und deshalb den Anspruch auf größte Wahrscheinlichkeit hat. Und auch dann müssen wir ständig darauf gefasst sein, dass jede neue Entdeckung, aus welcher Wissenschaft immer sie hervorgehen möge, das Ergebnis modifizieren kann. Wie gesagt, er hatte zu Lebzeiten im Grunde genommen nur Ablehnung erlebt. und deswegen unbeirrt weiter geforscht. Er hat sich auch offen der Kritik gestellt. Und ich finde dieses Vorwort deswegen auch sehr bezeichnend. Ich selber habe noch Ende der 70er Jahre im ersten Semester zur Einführung in der Geologie diese Grafik gehabt. Stabile Kruste, lange Zeit senken sich sogenannte Geosynklinalen ein. Die Vorstellung, dass die Erdkruste sehr, sehr stabil ist, hat sich also von 1915 bis Mitte der 60er Jahre mindestens, eigentlich bis Anfang der 70er Jahre, stabil gehalten. Es war also ein starres Denken bei den Geologen, trotz vieler Beobachtungen dynamischer Prozesse auf der Erde. Und zwar nicht nur eben seit 1915, sondern eben seit Beginn der Geowissenschaften. Denken Sie jetzt nur mal an Erdbeben, wo man beobachtet hat, wie schnell sich tatsächlich die Erdkruste auseinanderbewegen kann. Heute ist das im Grunde vergessen. Heute sehen Sie jetzt nur noch diese Bilder der Plattentektonik. Sie sehen zum Beispiel hier in der rechten Hälfte des Bildes die afrikanische Platte. Die betrifft also jetzt nicht nur die Landmassen, sondern eben auch einen ganz großen Anteil des Ozeanbereiches im Indik und auch im Atlantik. Das Gleiche gilt natürlich auch für Südamerika und auch die anderen Kontinente. Zitat eines angesehenen Geophysikers, Geotektoniker, der sagte, Professor Miller, bis dahin 1960 bis 1970 erschien die Verschiebung der Kontinente den meisten Geologen undenkbar. Warum? Weil man sich das nicht vorstellen konnte. Oft sind unsere Vorstellungen im Wege. Aber was wissen wir eigentlich heute über die Erde? Wissen Sie, wie tief die tiefste Bohrung weltweit ist? Wie tief hat man maximal gebohrt? Bei einem Erddurchmesser von 6.371 Kilometer, also rund 6.400 Kilometer, ist der Radius, man hat 12 Kilometer gebohrt. Das ist bei diesem Radius 0,2%. Das ist das, was wir heute wissen. Wir haben natürlich Messmethoden mit der Seismik, mit der Geophysik, aber wir haben noch keine Gesteinsproben von der 20 Kilometer Tiefe direkt erbohrt, sondern schließen zurück in diesen Tiefen. Was treibt die Bewegung der Platten an? All diese Fragen werden häufig und intensiv diskutiert. Auch das plattentektonische Modell im Detail wird diskutiert. Es ist zum Teil auch umstritten, warum sich auf der einen Seite die Platten auseinanderbewegen und warum kommt es dann zur Kollision von Kontinenten. Also im Detail gibt es da viele Fragen. Wir sind also unterwegs wie ein Detektiv. Wir müssen Daten sammeln über Vorgänge, die wir in der Vergangenheit nicht beobachtet haben. Und wir wollen natürlich als Wissenschaftler wissen, wie ist die Erde entstanden, wie ist das Leben entstanden, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Wir haben, wie gesagt, nur diese Indizien. Dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und wir haben damit Beweismaterial, genauso wie Sherlock Holmes. Wir wollen also rückschließen, wie verhält sich das Ganze. Und deswegen ist mir an der Stelle wichtig, dass wir Daten von Deutungen klar unterscheiden. Jetzt ist noch etwas wichtig, wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen. Wir können ja nicht einfach mit der Zeitmaschine zurückfahren und mal kurz anhalten und sagen, hier steige ich aus und schaue mir mal die Gegend an, speziell auch die Geologie, sondern wir rekonstruieren und deuten die Vergangenheit so, wie wir die Welt anschauen. Deswegen ist dieser deutsche Begriff Weltanschauung so wertvoll. Und es steckt auch gleichzeitig auch meine Philosophie, mein Denken dahinter. Und erst durch die Brille meiner Weltanschauung rekonstruiere ich Geschichte, bilde meine Hypothesen. Und deswegen sind wir auf diese Vermutungen angewiesen. Die Beobachtungen und Daten, diese Indizien und auch Experimente, die wir machen, sind objektiv. Aber die Fragen, die wir stellen, und wenn wir quasi nur im naturwissenschaftlichen Rahmen bleiben, dann drehen wir uns eigentlich immer wieder im Kreis, indem wir dann immer wieder sagen, so, ich stelle die Fragen, sammle neue Daten, versuche eine Antwort zu bekommen. Aber das Entscheidende bei der Geschichtswissenschaft, bei der Rekonstruktion der Vergangenheit ist natürlich, welche Annahmen mache ich über die Vergangenheit? Waren dort schon immer die gleichen Verhältnisse, wie wir sie heute haben, oder haben wir andere Verhältnisse? Schließlich sogar das Handeln Gottes per Definition aus. Und deswegen gibt es streng genommen, sehr vereinfacht gesprochen, zwei Grundparadigmen, zwei Annahmen. Zunächst mal der Naturalismus. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, dass man aus der Natur alles von sich selbst aus erklärt. Man definiert, es gibt keinen transzendenten Ursprung. Es gibt nur die Materie, es gibt die Konstanz der natürlichen Prozesse. Es gibt den Gradualismus, der sich vom Aktualismus ableitet, meint also, all das, was wir heute beobachten, muss so in der Vergangenheit gewesen sein. Man glaubt an die Entwicklung, auch in der Wissenschaft. Man forscht weiter, bekommt neue Erkenntnisse und klärt letztendlich die Fragen. Und natürlich auch zur Entstehung des Lebens ist die Evolution, die Makroevolution entscheidend. Also man versucht die Erde, das Leben auf der Erde, alles, was ist, auf natürlichem Weg zu erklären. Der Theismus dagegen setzt die Existenz eines allmächtigen, ewigen und allwissenden Gott voraus. Also eine ganz andere Ausgangsbedingung. Wir als Christen schlagen die Bibel auf und nehmen eine weitere Informationsquelle dazu, lesen auch nach der sehr guten Schöpfung vom Sündenfall. Wir lesen von der Sintflut, die eine ganz große Katastrophe war. Katastrophismus. Wir glauben, dass sich auch die Dinge, die in der Bibel angekündigt waren, sich erfüllt haben. Erfüllte Prophetien. Und glauben das natürlich auch für die Zukunft. Und wir glauben auch, dass die offenen Fragen, die wir haben, auch unsere persönlichen Fragen, Gott am Ende aller Tage klären wird. Entscheidend ist, welchen Standpunkt nehmen Sie ein? Es geht um den Standpunkt und nicht um das Datenmaterial. Ob das eine 6 oder eine 9 ist, hängt davon ab, auf welcher Seite Sie stehen und wie Sie diese Daten, die Sie vorliegen haben, deuten. Ich ziehe ein erstes Fazit, indem ich sage, wir sammeln als Geologen Daten und sollten ihre Deutungen klar markieren. Wir können nicht in die erdgeschichtliche Vergangenheit zurück. Unsere Hypothesen, auch heutige Hypothesen, sind vorläufig. Unsere Rekonstruktionen sind von unseren Denkvoraussetzungen und damit von unserer Weltanschauung abhängig. Und wir müssen uns eben mit Theorien begnügen. Und damit bleibt unser Wissen, auch heutiges Wissen, relativ bescheiden und vorläufig. Und wir müssen weiter forschen und offen sein, wenn neue Ergebnisse unsere Theorien und Hypothesen hinterfragen. Jetzt möchte ich zur zweiten Frage kommen und die Frage stellen, welche Hinweise auf Katastrophen finden wir in der Geologie? Und hier ist natürlich für uns als Christen die Frage, gibt es die sogenannte geologische Tiefenzeit, diese riesigen Zeiträume in der Vergangenheit? Oder haben wir auch Indizien, Beobachtungen heute, können wir Rückschlüsse machen auf kurze Zeiträume anhand der Beobachtungen, die wir haben? Grundsätzlich gibt es drei Hauptgruppen von Gesteinen. Das sind die Magmatite, die vulkanischen Gesteine. Dann haben wir die sogenannten Metamorphite, das sind Gesteine, die durch Druck und Temperatur verändert worden sind, und die sogenannten Sedimentgesteine, das sind Ablagerungsgesteine. Ich habe natürlich heute Nachmittag nicht die Zeit, alle drei durchzugehen, und konzentriere mich jetzt auf die Sedimentgesteine, auf die Ablagerungsgesteine. Hier beobachten wir, wenn wir zum Beispiel einen See beobachten, im Bodensee zum Beispiel, dass sich über gewisse Zeiträume auf dem Grund Material absetzt, ablagert. Das, was die Flüsse eintragen, zum Beispiel der Rhein, von den Alpen herkommt, er bringt Material mit und das lagert sich im Bodensee ab. Diese Beobachtung haben natürlich Menschen schon sehr lange gemacht. Nikolaus Steno hat daraus bereits 1667 das sogenannte Lagerungsgesetz formuliert, indem er sagt, die tiefer liegenden Schichten müssen älter sein als die darüber liegenden Schichten. Logisch. Aufgrund der Beobachtung, die wir heute machen. Also wird eine Schicht nach der anderen abgelagert. Die Frage ist natürlich, unter welchen Voraussetzungen? Ungestörte Ablagerung, das darf also nicht irgendwas dazwischen kommen, dass also zum Beispiel eine gewaltige Überschiebung passiert oder irgendwas anderes passiert, auch dass die Verhältnisse relativ ruhig bleiben. Die Frage, die sich natürlich gleich stellt, ist jetzt hier jede Schicht ein Ereignis? Und wie lange dauert auch so ein Ereignis? Ein Millimeter für 1000 Jahre zum Beispiel. Die Geowissenschaften haben sich vor allem im 19. Jahrhundert dann etabliert und die Grundlage der heutigen Geowissenschaften hat im Grunde Charles Lyell gelegt in seinem monumentalen Werk Principles of Geology. Dort hat er den Aktualismus begründet, wo er sagt, dass also die heutigen Beobachtungen der Schlüssel für die Vergangenheit sind. Wir machen also Rückschlüsse aus dem, was wir heute beobachten. Natürlich gibt es Lokalkatastrophen, aber die sind jetzt grundsätzlich nicht entscheidend wichtig, sondern das, was über lange Zeit passiert, das ist entscheidend, um geologische Prozesse zu erklären. Das heißt also, heutige Abtragungsraten, Sie stellen sich vor, wie ein Bergbach hinunterfließt, Material mitnimmt, transportiert und irgendwo, wir haben gerade vom Rhein gesprochen, dann in den Bodensee ablegt. Damit kommt man natürlich zu sehr, sehr langen Zeiträumen. Und deswegen ist auch Charles Lyell im Grunde genommen der Begründer dieses Gradualismus, dieser Vorgänge, die wir heute beobachten und bietet bis heute den konventionellen anerkannten Denkrahmen. Jetzt möchte ich ein Beispiel bringen, eines Gesteinstyps, den Sie auch sehr gut kennen, der liegt hier direkt vor der Haustüre, das ist nämlich der Buntsandstein. Aus dem Buntsandstein, der berühmte Baustein, wurde auch unsere Freiburger Universität, das Kollegiengebäude 1, errichtet vor über 100 Jahren. Und man hat hier oben sogar im Kollegiengebäude 1 eingemeißelt, die Wahrheit wird euch frei machen. Allerdings unter einer anderen Intention, als es jetzt quasi in Johannes 8 steht. Dieser Buntsandstein, wenn Sie den im Gelände sehen, dann kommt er uns manchmal so zutage wie hier auf diesem Bild. Sie sehen hier so eine Art Grätenmuster auf diesem Gestein. Wir gehen etwas näher hin und finden da eine sogenannte Schrägschichtung. Es gibt also verschiedene Blätter, die kreuzgeschichtet sind. Deswegen spricht man auch von einer Kreuzschichtung, Schrägschichtung. Diese Schichten sind also schräg geschichtet. Die Frage ist, wie entsteht so eine Schrägschichtung? Was macht jetzt der Geologe, wenn er solche Beobachtungen macht im Gestein? Er versucht, Analogieschlüsse zu schließen. Er geht also ins Gelände und beobachtet, wo er roten Sand findet, roten Sandstein. Namibia war ja eine deutsche Kolonie, konnten also auch deutsche Forscher dorthin und haben tatsächlich roten Sand dort gefunden, der schräg geschichtet ist. Und man beobachtet bis heute vom offenen Meer, vom Atlantik, wird das Material angeweht. Und dieser Wind transportiert jetzt diese Bestandteile, Sandkörner, die er mitbringt und generiert diese Schrägschichtung. Damit hat man eine gute Erklärung zunächst mal gefunden für die Entstehung des Buntsandsteins. Sandsteins. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Pfalz unterwegs sind, im Dahner Felsenland, dann gibt es natürlich schöne Plakate für den Geopfad. Und hier wird auch der Gradualismus natürlich hier bestätigt auf dem Plakat. Wenn man liest, im Erdmittelalter erstreckte sich hier eine eher wüstenhafte Flusslandschaft mit nur spärlicher Flora und Fauna, episodisch wasserführende Flüsse und der Wind transportierten Sand und Geröll herbei. Also so könnte man sich das vorstellen, wie man das auch in Südafrika sieht, episodisch überflutet, wüstenhaftes Klima. Das ist also eine Hypothese, die bis heute eigentlich immer noch anzutreffen ist, auch wenn es andere Hypothesen gibt. Und deswegen möchte ich jetzt auch an dieser Stelle ein bisschen näher auf das Medium Wasser zu sprechen kommen. Denn nicht nur das wüstenhafte Klima mit Wind ist, denke ich, entscheidend für die Entstehung des Buntsandsteins, sondern vor allem eben auch Wasser. Und dazu hat mir persönlich eine Beobachtung bei der sogenannten Jahrhundertflut weitergeholfen. Im Jahr 2002 stand ja bekanntlich Sachsen unter Wasser. Und als ich diese Bilder gesehen habe, Starkregenfälle und Hochwasser in Sachsen vom 11. bis zum 13. August, vor allem als dann Dresden unter Wasser stand, hat mich vor allem dieses Bild interessiert, als der Zwinger die Innenstadt von Dresden unter Wasser war. Also die Kunststätte und so weiter, es hat mich jetzt weniger interessiert als Geologe, sondern dieser Schlamm, der hier abgelagert wurde. Und wie kam dieser Schlamm dorthin? Aus welchem Material besteht dieser Schlamm? Und wir wurden dann auch fündig im Mücklitztal, wo wir dann auch eine Exkursion hingemacht haben, dass diese Bank, die Sie hier sehen, innerhalb weniger Stunden abgesetzt wurde während des Hochwassers. Und wir können jetzt anhand dieses Beispiels rekonstruieren, wie diese Sandlagen entstanden sind. Und zwar nur innerhalb von wenigen Stunden während des Hochwassers. Wir wissen die Fließrichtung und mich hat vor allem die Struktur interessiert. Und das Interessante ist, dass wir hier eine Schichtung finden, übereinander gelagerte einzelne Schichtungen. Das heißt im Umkehrschluss, diese einzelnen Schichten wurden durch ein Ereignis, und zwar durch schießendes Wasser, abgelagert und nicht jede einzelne Schicht ist ein Ereignis. Das war für mich sehr interessant zu sehen. Man findet auch Schrägschichtungen, wie Sie hier sehen. Und zwar dann, wenn die Strömung nachlässt. Das Interessante ist, wenn Wasser schießend unterwegs ist, sehr schnell unterwegs ist, bekommen Sie die sogenannte laminierte Schichtung. Geht die Strömung nach unten, bekommen Sie Schrägschichtung, aber immer noch schnell. Wir haben das Ganze auch publiziert und ein Stück weit auch in einem eigenen Wasserbaulabor nachvollzogen, wobei dieses Wasserbaulabor, das ist ein Usus für Bauingenieure, deswegen habe ich das auch hier mit einem Wasserbauingenieur gemeinsam gemacht. Und ich zeige jetzt auch gleich einen kleinen Film, der das deutlich macht und Sie können sehen, wie schnell so eine Schrägschichtung entstehen kann. Guy Berthaud hat es bereits veröffentlicht und deswegen zeige ich jetzt auch hier kurz seinen Videofilm als Ausschnitt. Sie sehen also, wenn man die Schleuse öffnet und das wasserbeladene Material hier herüberfließt, wird es abgesetzt in Form von Schrägschichtungsblättern. Eine Schrägschichtung nach der anderen wird sehr, sehr schnell abgesetzt innerhalb von Sekunden. Dieser Vorgang der Sedimentation passiert also sehr schnell, ähnlich wie beim Wind. Die Strömung verhält sich natürlich gleich, das Medium ist ein anderes, aber Sie sehen, dass so ein Schrägschichtungskörper durch hohe Dynamik sehr schnell entstehen kann. Und das ist dann genau, was man auch beobachtet beim Buntsandstein. Diese mächtigen, zum Teil metermächtigen Abfolgen müssen also innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit abgelagert worden sein. Und was Sie hier auf diesem Bild sehr schön sehen, ist, dass diese Schichtfugen eigentlich auch keine Zeitunterbrechung repräsentieren können, weil nämlich das darunterliegende Material ziemlich ähnlich dem Material ist, das darüber liegt. Wir haben also ein ähnliches, wenn nicht zu sagen ein gleiches Strömungsregime, was im Hintergrund das Material anliefert. Hier im Nordschwarzwald ist der Buntsandstein 10 Meter mächtig. Gehen Sie nach Helgoland, dort ist der Buntsandstein 1 Kilometer mächtig. Das heißt, wir haben hier gewaltige Abtragungsprozesse, Transportprozesse und Ablagerungsprozesse. Wenn man das jetzt rekonstruiert, kann man sogar anhand der Schrägschichtung die Herkunft messen. Man weiß also jetzt bei uns hier unten, Sie sehen, Dijon, Stuttgart, kommt vornehmlich die Richtung vom Westen oder Südwesten. Wir können diese Schrägschichtungsblätter einmessen und rekonstruieren, woher die Hauptströmung gekommen ist. Und Helgoland im gelben Bereich hier oben, im Becken, wie man annimmt, dort hat sich sehr, sehr viel Material abgelagert. Aber welcher Motor steht im Hintergrund, um solche gewaltigen Wassermassen A zu generieren, B solche Abtragungsprozesse? Man nimmt konventionell an, natürlich, dass es heftige Regenfälle gegeben hat, aber es könnten natürlich auch ganz andere Prozesse in der Vergangenheit geherrscht haben, wie zum Beispiel beobachtet mit den Tsunamiwellen nach dem starken Seebeben am 26.12.2004. Dort haben wir durch diese Tsunamiwellen auch gewaltige Sedimenttransporte dokumentiert, innerhalb von wenigen Augenblicken. Das heißt, der Denkrahmen ist entscheidend. Ist der Buntsandstein jetzt durch viele Regenfälle lang andauernd entstanden? Oder gab es heftige Katastrophen im Hintergrund, die dazu beigetragen haben, dass geologische Ablagerungsgesteine sich gebildet haben? Es gibt immer wieder Hinweise auf Katastrophen in der Geowissenschaft. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch in unserer Entfernung, wie viele Kilometer sind es hier von hier Langsteinbach nach Nördlingen? Ich schätze es einmal so 100, 120 Kilometer. Wenn Sie dort unterwegs sind, das habe ich fotografiert hier von den Tafeln, ist ein Asteroid eingeschlagen auf die Erdoberfläche und jetzt sehen Sie, was da drunter steht, bei der ganz offiziellen Tafel. 10 Millisekunden nach dem Einschlag. Sie sehen hier unten eine Abfolge von den Sedimentgesteinen von 700 Metern. Und dieser Asteroid, so nimmt man das an, hat es zurückgerechnet. Übrigens war das auch lange umstritten. Gab es hier einen Himmelskörper, der eingeschlagen hat? Oder ist es ein Vulkankrater? Heute weiß man aufgrund der Mineralogie, dass es eben Schockminerale gibt, namentlich der Suevit, der eben hier als Nachweis dient, hier muss ein Himmelskörper eingeschlagen haben. Der Beginn der Kraterbildung bereits nach 60 Millisekunden. Und Sie sehen, die Druckwellen gehen hinunter weit in das Grundgebirge, weit über einen Kilometer. Ausdehnung der Druckfront nach 150 Millisekunden. Und das Ganze hat natürlich innerhalb kürzester Zeit, wir reden hier von Millisekunden, Gesteine deformiert, transportiert und ausgeworfen. Das ist immer die Frage, was stelle ich mir vor? Zum Beispiel gab es auch in geologischer Vergangenheit den Einsturz eines Himmelskörpers, zum Beispiel in einen der Ozeane. Hier entscheidet auch wiederum meine Vorstellung, was die Ursache ist, damit Sedimentgesteine entstanden sind. Also versuche ich jetzt hier eine Zusammenfassung zu machen. Welche Hinweise auf Katastrophen finden wir in der Geologie? Geht es um geologische oder biblische Zeiträume? Wir haben anhand von Katastrophen, die wir heute beobachten, oft viel besser die Möglichkeit, wie ich jetzt hier versucht habe zu zeigen, Sedimentgesteine zu erklären oder auch Landschaftsbildung. Ich könnte Ihnen jetzt noch Bilder zeigen, auch über Landschaftsentstehung. Es macht absolut Sinn, sich auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen bezüglich der Geomorphologie. Wie sind unsere Landschaften entstanden? Lang andauernde Prozesse oder gab es heftige Überflutungsereignisse? Ich persönlich versuche, methodisch, wissenschaftlich wie folgt zu arbeiten. Mir ist klar, dass die Daten vieldeutig sind, daher bin ich vorsichtig mit absoluten Deutungen. Das betrifft sowohl die Seite der Evolutionisten, aber auch selbstkritisch von uns Kreationisten. Ich habe viele Dinge gelesen und gesehen, auch in unseren Kreisen, die meines Erachtens besser nicht hätten publiziert werden sollen. Warum nicht? Weil sie einfach falsch sind. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Leute sagen, die Bibel hat ja nicht recht. Weil ja Menschen aufstehen, die sagen, die Bibel sagt, es war so und so, und dann kommt ein Wissenschaftler und widerlegt die Sache. Deswegen bin ich an dieser Stelle sehr vorsichtig. Ich spreche also von einem Paradigma, Gradualismus gegen Katastrophismus. Und ich denke, dass die Katastrophen, und dazu bekenne ich mich sehr deutlich, der bessere Denkrahmen sind, um geologische Prozesse besser zu verstehen. Und da haben wir bei Wort und Wissen, Sie finden es auch auf der Homepage von Wort und Wissen, einige DVDs in Stein gemeißelt. Empfehle ich sehr für Leute, die Interesse haben, sich über eine katastrophische Erdgeschichte Gedanken zu machen. Dann haben wir auch eine Serie herausgebracht, Wissenschaft auf den Spuren Gottes. Da habe ich auch einen kleinen Videoclip über die Entstehung von Canyons. Beide zusammen bekommen Sie sogar für 10 Euro. Ein neuerer Film ist Die Genesis. Auch das empfehle ich an der Stelle. Da wird auch sehr intensiv über diese Frage gesprochen, über die Sintflut. Welche Auswirkungen hat es? Es werden einige Wissenschaftler hier interviewt. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Wir haben schon länger dieses Buch, Sintflut und Geologie. Auch dazu gibt es eine eigene Homepage. Und ansonsten empfehle ich eben auch Studium Integrale Journal. Da schreibt vor allem auch Michael Kutula öfters Artikel über die Erdgeschichte, zum Beispiel als Tatsache sehr zu empfehlen, oder über Megafluten. Wie gesagt, wir haben auf der Seite von Wort und Wissen hier einige hilfreiche Tipps und Hinweise. Auch diese Seite an der Stelle empfohlen, genesisnet.info. Ich möchte jetzt an der Stelle eine Grenzüberschreitung machen. Einfach deswegen, weil das Erkennen der Wirklichkeit natürlich mit unseren 5 Sinnen oder auch 6 Sinnen, je nach Definition, nicht ausreicht, um die Wirklichkeit zu erkennen. Auch wenn wir wissenschaftlich arbeiten, bedienen wir uns Methoden und Techniken, um mit diesen Methoden und Techniken Dinge zu beschreiben, die wir nicht sehen können. Zum Beispiel Röntgenstrahlen, Infrarotstrahlung oder andere Dinge ermöglichen uns, Dinge sichtbar zu machen. Elektronenrastermikroskop oder anderes. Und ich gehe auch davon aus, dass die Wissenschaft in Zukunft weitere Erkenntnisse liefert, die wir heute noch nicht haben. Das heißt, unser Erkenntnishorizont nimmt zu. Und jetzt mache ich die Grenzüberschreitung, indem ich sage, wenn ich die Bibel aufschlage, kommt etwas Neues hinzu. Deswegen habe ich hier auf dieser X-Achse noch Platz gelassen für den Glauben. Wenn Dinge offenbart werden, wie zum Beispiel Dinge in der Bibel, dann muss ich diese glauben. Bestimmen Sie jetzt auch meine Wirklichkeit als Realität? Oder setze ich jetzt die Bibel in das Reich der Mythen? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Und deswegen habe ich auch den langen Vorspann gemacht mit dem Naturalismus. Denn dort wird bereits hier die Grenze messerscharf gezogen. Aber ich gehe davon aus, dass unser Erkenntnisgewinn zunimmt, wenn wir Vertrauen haben in die Bibel. Auch da bleiben nicht alle Fragen beantwortet heute. Erst im Jenseits gibt es keine Fragen mehr. Da freue ich mich drauf, weil ich habe relativ viele Fragen, die nicht beantwortet sind. Und wir haben vor allem auch einen anderen Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit, wenn wir die Bibel genau lesen. Denn in Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort ins Dasein gerufen worden ist. Wirklichkeit zu erkennen nach der Bibel ist nicht Wissen, sondern Glauben. Das ist ein ganz anderer Zugang. Natürlich haben wir durch Wissen Zugang zur Erkenntnis. Aber die Bibel definiert Zugang zur Erkenntnis vor allem durch Glauben. Kein Mensch war bei der Schöpfung dabei. Und damit hat der Mensch auch eine Grenze, die er nicht überschreiten kann. Wir sind also darauf angewiesen, jetzt vom biblischen Standpunkt, dass der Schöpfer uns diese Fakten nennt. Und der Vers geht dann weiter, es sollte eben das jetzt Sichtbare nicht aus dem sinnlich Wahrnehmbaren entstanden sein. Also nicht innerweltlich zu verstehen. Gott hat also nicht etwas gebraucht, um etwas zu machen, weil er aus sich selbst heraus omnipotent ist, allwissend und deswegen auch in der Lage ist, durch sein Wort allein zu schaffen. Er redet und es geschieht. Und deswegen haben wir uns eben auch als Verpflichtung gemacht, dass das Wort Gottes über unserem Wissen steht, wir die Ableitungen daraus machen. Und natürlich kann die Wissenschaft bis heute nur Phänomene beschreiben, aber die Wissenschaft kann nicht sagen, warum die Welt existiert. Sie kann Prozesse beschreiben, wie Dinge ablaufen, aber nicht, warum es sie gibt. Und damit kommen wir natürlich jetzt zu unserer dritten Frage. Was sagt die Bibel über Katastrophen? Jetzt würde ich gern in den Dialog gehen, aber es geht natürlich jetzt nicht mit dem Internet. Was war die erste große Katastrophe nach der Bibel? Ich denke, es war der Fall Satans. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wir wissen sehr wenig darüber, ich spekuliere auch nicht darüber. Ich nehme das nur zur Kenntnis, es gibt hier eine Katastrophe. Die zweite Katastrophe war der Sündenfall. Genesis 3. 1. Mose 3, Vers 14, da sagte Gott der Herr zur Schlange, weil du das getan hast, sei verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren auf dem Land, kriech auf dem Bauch und friss Staub, solange du lebst. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm seine Verse zerquetschen. Die erste Verheißung auf den Messias. Auseinandersetzung zwischen dem Erlöser und dem Satan. Weiter Vers 16, dann wandte sich Gott zur Frau mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Und wenn du versuchst, deinen Mann zu beherrschen, wird er doch über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Aufforderung deiner Frau gehört und von der verbotenen Frucht gegessen hast, soll der Erdboden, da steht im Hebräischen Adama, Wortspiel auch, deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich mühen und plagen, um dich davon zu ernähren. Mir ist bewusst natürlich, dass es sich hier vor allem aus der Perspektive des Textes um den Erdboden handelt. Die Ableitungen geologisch bin ich sehr vorsichtig an dieser Stelle, schließe sie aber nicht aus, grundsätzlich. Dass bereits hier mit dem Sündenfall geologische Prozesse eingesetzt haben können. Die Zeit zwischen Sündenfall und Sintflut wird uns beschrieben. Genesis 6, Vers 5. Und der Herr sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Da beklagte der Herr, den Menschen erschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Er beschloss, ich werde den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden wegwischen. Samt dem Vieh, den Kriechtieren, den Vögeln, denn ich bedauere, sie gemacht zu haben. Dieses Wegwischen wird auch anders übersetzt, auslöschen, vertilgen. Aber ich finde es sehr plastisch, diese Übersetzung mit Wegwischen zu wählen, weil es sie passt zu dem, was jetzt passiert in Genesis 6 bis 9. Wie wenn ich jetzt hier diese Fläche auf diesem Tisch hier abwische, wischt Gott die Bosheit von der Erde weg. Alles, was auf der Erdoberfläche lebt, wird weggewischt und kommt um, weil die Erde vollkommen verdorben war. Das war ein Gerichtsurteil Gottes. Da sagte Gott zu Noah, ich habe beschlossen, Genesis 6, Mensch und Tier zu vernichten, denn durch sie ist die Erde von Gewalttat erfüllt. Gott hat das nicht mehr verkraftet. Es hat sie geschmerzt bis in sein Inneres. Deswegen hat er alles umgebracht. Jetzt werden Sie mich natürlich fragen, hat die Geologie was mit der Sintflut zu tun? Grundsätzlich schließe ich das nicht aus, aber ich habe ein Problem als Wissenschaftler. Ich weiß nicht, wo der Bauplatz der Arche war und ich weiß auch nicht, wo der Landeplatz war. Bis heute haben wir keine belastbaren Daten über den Bauplatz der Arche und über den Landeplatz. Es gibt eine Fülle von Ideen, Theorien, die sind auch publiziert, Modelle. Es werden einzelne Bibelstellen, wie zum Beispiel von Peleg, herangezogen. Sind sie tatsächlich belastbar? Ich bin immer wieder vorsichtig, einzelne Stellen dazu zu benutzen, ganze Modelle aufzurichten. Deswegen kurz einige Punkte. Welche Erklärungen gibt es zur Sintflut? Viele Ablagerungsgesteine, und wir werden es heute Abend noch sehen, Fossilien geben Hinweise auf Katastrophen in der Erdgeschichte. Sie können Spuren der Sintflut sein. Ich schließe das nicht aus. Aber die heutigen Daten reichen meines Erachtens nicht für ein widerspruchsfreies Sintflutmodell aus. Wäre schön, wenn es so wäre. Wir müssen also weiter forschen und hoffen, dass wir hier weitere Daten finden, die Modelle stützen. Besonders interessant dafür sind vor allem die geologischen Abfolgen, die auf gigantische und weltumspannende Katastrophen in der Erdgeschichte hinweisen. Und das sind die tieferen Abfolgen im Phanerozoikum, wie wir sagen. Also ab dem Kambrium vor allem finden wir weltumspannende Abfolgen, die wir korrelieren können, mindestens mal bis zur Kreide-Tertiärgrenze. Die Beschäftigung mit der Geologie hat für mich vor allem gezeigt, mit welchem Gott ich es zu tun habe. Mit einem Gott, der Gericht hält. Und deswegen gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass wir diese Gerichte betrachten sollen, um die Furcht Gottes ein Stück weit zu lernen. Kommt und seht die mächtigen Taten des Herrn, dass solch eine Zerstörung über die Welt bringt. Der Schöpfer hat das Recht, mit seiner Schöpfung das zu tun, was er will. Das machen wir auch mit unseren Dingen. Das, was uns gehört, über das verfügen wir. Und der allmächtige Gott kann das Gleiche tun. Und er wird auch das Gleiche wieder tun. Und mir ist natürlich wichtig, was will eigentlich der Text sagen, Genesis 6 bis 9? Geht es hier um eine geologische Beschreibung oder was steckt tatsächlich in dem biblischen Text? Und da hilft mir natürlich auch, wenn ich den Überblick mir verschaffe, den sogenannten chiastischen Aufbau. Man findet also eine Struktur, einen sogenannten Chiasmus, und dieser Begriff leitet sich aus dem griechischen Buchstaben Chi ab, der aussieht wie unser X. Das heißt, man hat jetzt wechselseitig kreuzweise einen Bezug. Ich greife jetzt mal von diesen ganzen Sätzen aus Genesis 6 bis 9 einige Beispiele heraus. Aufforderung zum Bau der Arche. Genesis 6, 14 bis 16. Die Arche zu verlassen, Genesis 9, 18. Die Aufforderung von Gott, in die Arche zu gehen, mit der Aufforderung, aus der Arche zu gehen, korrespondieren. 7 Tage warten auf die Sintflut. 7 Tage warten, da die Sintflutwasser fallen. 40 Tage regnet es und 40 Tage muss Noah nochmal warten. Die Bergspitzen sind, die damaligen Bergspitzen, das ist auch wichtig, mit Wasser bedeckt und die Bergspitzen werden wieder sichtbar. 150 Tage schwellen die Wasser an und 150 Tage stehen die Wasser. Und jetzt, wie in einem Brennglas, kommt der Kernsatz von Genesis 6 bis 9. Was ist der Kernsatz? Um was es in dieser Geschichte, um diesen Tatsachenbericht Genesis 6 bis 9 geht? Was sollen wir aus der Sintflutgeschichte lernen? Gott dachte an Noah. Das hat ihn gerettet, sonst wäre er mit seiner Familie umgekommen. Und diese beiden Verse sind das Herzstück des Sintflutberichts. Nur Noah fand Gnade vor dem Herrn. Gott dachte an Noah und all die Wildtiere, das Herdenvieh, das mit ihm in der Arche war. Und diese Geschichte von der Sintflut korrespondiert natürlich mit Jesus Christus. Die Arche war damals das einzige Rettungsangebot Gottes und damals waren alle Menschen bis auf Noah und seine Familie außerhalb der Arche und kamen deshalb um. Und ebenso stehen wir heute alle unter Gottes Gerichtsurteil. Und vor diesem Gerichtsurteil können wir uns auch selber nicht retten. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der allmächtige, allwissende Gott ist gerecht. Und deswegen sagt auch Jesus sehr deutlich: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das lehrt mich die Geologie, wenn ich mich mit den Katastrophen auseinandersetze. Und Jesus bestätigt die Historizität von dem Bericht der Sintflut. In seiner Endzeitrede sagt Jesus: So wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Die Menschen in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und genau diese Tatsache nimmt jetzt Petrus in seinem Vermächtnis, seinen letzten Brief im letzten Kapitel, in Kapitel 3 auf, wenn er sagt: Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen: Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Jetzt der Bezug zur Zukunft. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Antwort noch von Petrus. Warum hält Gott noch zurück? Vers 9. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Weil Gott die Menschen liebt, hat er seinen Sohn gesandt, damit niemand verloren geht, sondern jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben bekommt. Deswegen zögert Gott noch. Was mache ich jetzt als Geowissenschaftler und Christ? Was kann ich tun, wenn eine Harmonisierung zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Gottes Wort vorerst nicht möglich ist? Ich selber musste eine Grundsatzentscheidung treffen. Und zwar eine Grundsatzentscheidung: Ist die Bibel Gottes Wort, ist sie höchster Maßstab für mein Denken oder der aktuelle Stand der Wissenschaft? Und ich habe viele Leute vor Augen, die gläubig sind, Leute, die einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Und dann kommt die Entscheidung, wer hat die Autorität? Gerade wenn du im Wissenschaftsbetrieb drinsteckst, vielleicht sogar Lohn und Brot davon bekommst, ist etwas ganz anderes, als wenn wir als Zuschauer über diese Frage nachdenken. Wenn das Sozialgefüge wichtig ist. Und deswegen gibt es hier eine Grundsatzentscheidung, die natürlich auch zu Nachteilen führen kann. Wenn Gott der Schöpfer der Natur ist, dann darf ich aber wissenschaftlich, naturwissenschaftlich forschen, logisch schlussfolgern. Im Konfliktfall, dass menschlich-wissenschaftliche Denken immer wieder Gottes Wort unterordnen. Deswegen ist mir hier 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5 wichtig. Denn die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht menschlich und von dieser Welt, sondern es sind göttliche Waffen von durchschlagender Kraft. Mit diesen Waffen werden auch Vernunftsschlüsse zerschlagen. Deswegen habe ich auch das Beispiel von Alfred Wegener gebracht. Er selber hat es nicht mehr erlebt. Er kam im grönländischen Eis um mit 50 Jahren. Hat es aber publiziert. Spätere Daten, vor allem Bohrkampagnen im Atlantik, haben seine Theorie bestätigt und ein ganzes Paradigma in den 70er Jahren in den Geowissenschaften umgeworfen. Wir dürfen also vertrauen im Konfliktfall, dass auch Gottes Gedanken höher sind als meine. Und damit lerne ich auch, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Hier habe ich die Rainbow Bridge fotografiert, die Regenbogenbrücke aus Stein. Sie erinnert mich an das Versprechen, das Gott Noah gegeben hat. Ich schließe diesen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Lebewesen. Und dieser Bund hält bis heute. Und deswegen ist die Schöpfung, das Gerichtshandeln und die Gnade Gottes für uns eine Zumutung für den menschlichen Verstand. Mit Verstand kann ich gewisse Dinge erfassen. Und ich mache mir auch bewusst als Geologe, dass ich eben nicht dabei war, als er den Grund der Erde gelegt hat. Sage an, wenn du es weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? 12 Kilometer haben wir gebohrt bis heute. Ich weiß es nicht. Und deswegen ordne ich auch mein Denken der Bibel unter. Aber was ich dadurch weiß in der Bibel, das ist für mich ein Schatz, den mir niemand nehmen kann. Und das ist das, was Jesus für jeden Einzelnen betet, für dich und mich. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich schon geliebt vor Grundlegung der Welt. Schon vor der ganzen Geologie darf ich sicher sein, in Gottes Hand zu sein. Und das wünsche ich jedem von uns. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich offenbartest in deinem Wort. Wir danken dir, dass du uns ausgestattet hast mit Verstand, Wille, Gefühl, mit unserem gesamten, was wir in unserer Persönlichkeit leben, unsere Persönlichkeit. Und vor allem, dass du uns zusagst, dass du uns liebst. Trotz deines gerechten Gerichtes, das du über diese Erde gebracht hast, dürfen wir in deiner Hand sein, wenn wir an dich glauben, und müssen nicht das Gericht fürchten, den Tod, den ewigen Tod, sondern sind durch den Glauben hindurchgedrungen zu dir, was uns eine lebendige Hoffnung ist, die uns niemand nimmt. Dafür danke ich dir. Amen.